Guten Morgen miteinander. Wir sind immer noch im Daniel 10, 10. Kapitel. Heute schauen wir die zweite Hälfte an von diesem Kapitel. Und da wird es jetzt mehr um Gnade gehen, das Mal. Aber stimmt, ich habe selber gestaunt, warum mich das so gepackt hat mit dieser Wahrheit das letzte Mal. Es ist ja so, es ist damals zum Daniel gesagt worden. Der Daniel hat es aufgeschrieben und es ist ihm offenbart worden. Also eine Voraussage. Was er gehört hat, war so schlimm gewesen, dass er 3 Wochen gefastet hat. Verzicht auf Fleisch und Wein war sehr geschwächt gewesen. Und dann ist Christus selber erschienen und hat ihn gestärkt. Wir haben das letzte Mal gesehen. Das Mal habe ich als Titel gesetzt, geistlicher Kampf und göttlicher Trost. Es ist berührend, wie Gott jetzt Daniel stärkt. Und mein Hauptgedanke steht eigentlich gerade da. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Es ist ganz ergreifend, wie Gott dem Daniel begegnet. Ich bin nicht sicher, wer hier gemeint ist. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich. Ist das Jesus Christus, der ihm erschienen ist? Ist möglich. Es kann auch der Engel Gabriel sein, der ihm auch schon erschienen ist in diesem Buch und der mit ihm redet und der auch weiter noch mit ihm wird reden. Es ist ganz interessant, dass er 3 Berührungen erlebt allein in diesem Kapitel. Zuerst im Vers 10, siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Ich habe das letzte Mal gesagt, es ist verrückt, wenn man sich das vorstellt, etwa ein 90-jähriger Mann. Er ist ohnmächtig am Boden gelegen und die erste Stärkung hat dazu geführt, dass er auf die Knie und auf die Hände kommt. Und dann ist er noch ganz aufgestanden, lesen wir im Vers nachher. Aber er ist zitternd da gestanden und hat geschwiegen. Er hat kein Wort über seine Lippen gebracht, so stark ist der Eindruck von dieser Erscheinung gewesen. Und dann lesen wir das Zweite im Vers 16. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und dann erst hätte er wieder können reden. Aber er hat gesagt, die Erscheinung hat mich derart bodiget, ich habe keine Kraft mehr in mir. Und dann lesen wir, da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an. Und stärkte mich. Und erst jetzt, sagt Daniel, Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Ich lese den Text im Daniel 10, Verse 10 bis 21. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an, und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen, und ich habe keine Kraft behalten. Wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinen Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt, und ich sprach: Mein Herr, rede, du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Gott steht seinen Diener bei. Er lässt seine Diener nicht fallen. Was der Daniel außen so hat müssen erleben, hat ihn geschwächt. Auch die Visionen über Gottes Zorngericht über sein Volk, das war für Daniel fast zu viel gewesen. Die Gerichtsandrohungen, die Gott gibt, und die Erscheinung von Christus vor dem Daniel. Eigentlich ist es für uns genau gleich. Wenn Gott von uns viel verlangt, wenn wir irgendwo an unsere Grenzen kommen und fast nicht mehr mögen, dann ist Gott plötzlich ganz nah und stärkt uns und schenkt uns sein Trost. Das Verrückte dürft mir immer wieder, dass man an der Weihnachten so von den Engeln schwärmt, und ja, dann ist Hochsaison für die Engel, das stimmt. Aber wenn ein Engel uns würde begegnen, das würde uns zu Boden werfen. Wir würden Kraft verlieren. Wir würden zittern, je näher als mehr sündige Menschen der Heiligkeit Gottes kommen. Umso weniger bleibt Kraft in uns. Dann merken wir haben keine Chance, wir bestehen nicht vor dieser Heiligkeit. Das ist unmöglich. Und dem Daniel ist beides passiert. Offenbarungen von ganz schlimmen Gericht Gottes und Begegnung mit dem Sohn Gottes selber. Das war sogar für so einen gerechten Mann wie der Daniel zu viel gewesen. Er ist ohnmächtig zu Boden gesunken und hat nachher Mühe gehabt, wieder aufzustehen. Und wie Gott ihn jetzt berührt, das ist wirklich berührend. Der Daniel kommt aus einer Zeit raus, wo er 3 Wochen gefastet hat. Er hat nicht gar nichts gegessen. Es heisst einfach, er hat sich von feinen Speisen enthalten, von Fleisch und Wein. Er hat gegessen, aber nur wenig, und hat wirklich gebetet. Was hat ihm so Not gemacht? Ist das gewesen, dass er gemerkt hat, jetzt hat der König Kores die Erlaubnis gegeben, dass wir zurück dürfen in unsere Heimat, ins verheißene Land. Und viele gehen gar nicht. Das bisschen Wohlstand, was sie sich da jetzt in der Gefangenschaft haben können aufbauen, in diesen 70 Jahren, die Existenzen, die sie jetzt haben, hier im Land der Gefangenschaft, ist ihnen offenbar mehr wert, als die Verheißung vom verheißenen Land. Sie bleiben da. Und die gegangen sind, denen ist es überhaupt nicht gut gegangen. Die sind nach Jerusalem zurück, haben dort eine Stadt vorgefunden in Schutt und Asche, der Tempel zu Boden, alles kaputt, und sie haben angefangen, den Tempel aufzubauen. Und dann hat es irgendwann ein riesen Freudenfest gegeben. Ich lese das jetzt heute nicht. Im Esra, Kapitel 3, Vers 10 bis 13, die haben so laut gesungen und gejuchzt und Musik gemacht, dass man es weit um im ganzen Land hat gehört. Warum? Wegen der Grundsteinlegung vom Tempel. Jetzt haben sie den Grundstein abgelegt. Bis jetzt haben sie einfach mal aufgeräumt. Sie haben Entbehrung erlebt, Enttäuschung, Entmutigung, Widerwärtigkeiten. und haben sich irgendwie müssen durchkämpfen. Und jetzt endlich der Grundstein. Ein Riesenfest. Und das haben die Völker ringsum gehört. Die haben gesagt, das darf nicht sein, dass die ihren Tempel und Stadt wieder aufbauen. Und haben dem damaligen König, dem Nachfolger vom Kores, am Artasasta, geschrieben, pass auf, lies mal in den Geschichtsbüchern, du wirst merken, Jerusalem ist immer ein Ort vom Kampf und vom Zank. Sorg dafür, dass die das nicht aufbauen. Und der Artasasta hat dafür gesorgt, den Baustopp verfügt. Vielleicht fastet der Daniel wegen dem. Es geht einfach nicht vorwärts. Vielleicht hat er das auch gar nicht mehr erlebt, diesen Baustopp. Das ist möglich. Aber die Entmutigungen von seinen Leuten, die zurück sind, und die, die einfach da bleiben und nicht zurückgehen, das hat ihn beschäftigt. Und die Offenbarungen von Gottes Gericht. Und jetzt, wo der Baustopp da ist, für die Juden, die da in Jerusalem sind, wie wirkt das auf die? Hat jetzt Gott seine Verheißungen vergessen? Sind wir jetzt für nichts zurückgekehrt? Warum führt er uns heim, wenn wir hier das Werk doch nicht dürfen tun, was wir sollten tun? Haben wir auch schon so gedacht? Warum führt Gott mich in diese Situation hinein? Und jetzt habe ich gefolgt und jetzt stellt es an. Es geht nicht mehr. Und ich habe doch gemeint, ich sei in Gottes Willen. Ja, sogar vielleicht dieses und jenes aufgeben. Und bin hier in diesen Schutthaufen zurück und probiere jetzt hier etwas aufzubauen und jetzt das. Es geht nicht mehr. Das war schwer. Der Daniel hat viel von diesen Entmutigungen mindestens am Anfang miterlebt. Aber eins dürfen wir aus diesem Kapitel jetzt lernen. Beten ist ein Kampf. Der Daniel hat als Mensch eigentlich keine offizielle Macht gehabt. Er war zwar Berater von Königen, auf diese Art hat er Einfluss nehmen. Aber wir haben gesehen, der Daniel hat immer die Wahrheit gesagt. Das hätte ihn den Kopf kosten können. Er war sogar bereit, in die Löwengrube geworfen zu werden. Das ist einmal passiert. Er hat die Wahrheit gesagt. Er wollte nicht manipulieren. Offiziell hat er null Macht. Und da, wo er betet, hat er vielleicht die grösste Macht. Und ist äußerlich von uns aus gesehen am schwächsten. Am Boden zerstört. Gebet ist ein Kampf. Das ist nicht leicht. Und manchmal stürzt es einem, wir haben doch gebetet. Und es passiert nichts. Die Leute formulieren es dann so, der Himmel ist aus Blei. Gebet kommen nicht durch. Das ist manchmal der Eindruck. Der Daniel betet weiter. Er weiss, es ist ein Kampf, aber einer mit den grössten Verheißungen. Und wenn wir beten, dann passiert etwas. Ist euch der Vers 12 aufgefallen? Den lese ich heute wahrscheinlich 2 oder 3 Mal. Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Hey Daniel, wo du betet hast, vom ersten Tag an habe ich deine Worte erhört. Liebe Schwester, liebe Brüder, wenn das ist, werden deine Worte vom ersten Tag an erhört. Du spürst es noch nicht. Wir sehen es noch nicht. Aber es ist so. Und es steht da noch, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Wenn du nicht betet hättest, wäre ich nicht gekommen. Hören wir ja nicht auf beten. Es ist ein Kampf, aber hören wir nicht auf. Wir sehen die Auswirkungen in der geistlichen Welt oft nicht, aber eins wird klar, der Daniel hat gebetet. Dann war er wahrscheinlich am stärksten gewesen, auch wenn er uns von außen her gesehen am schwächsten erscheint. Und da, wo er betet und wo will er betet, Gott ihm erscheint, da lesen wir, da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an. Und stärkte mich. Manchmal haben wir den Eindruck, das Gebet hat nichts genützt. Und innerlich sind wir gleich gestärkt. Wir sind wieder zufrieden. Irgendwo drin ist gleich gut. Es hat sich zwar äußerlich nichts verändert. Der Chef giftelt immer noch. Oder was wir gebetet haben. Oder ich fahre immer noch mit der alten Rostlaube des Summen. Oder was es da ist, was der gerade stört. Aber es stört uns nicht. Gott ist bei uns. Und wir wissen, er hat mich berührt. Es geht. Was mich berührt in diesem Text ist ein Wörtchen. Nochmals. Das finde ich so gewaltig. Wie manche Menschen habe ich schon aufgegeben. Gott gibt uns nie auf. Da rührt uns einfach noch einmal an. Kennt ihr die Geschichte von Elia? Einer der grössten Propheten im Alten Testament, sensationell betet und 3,5 Jahre lang regnet es nicht mehr. Und nachher machen sie einen Gottesdienst, für das es wieder betet. Gehen auf den Karmel, 450 Baalspropheten tanzen um ihren Altar um, ritzen sich ins Fleisch, dass das Blut über sie strömt. Es kommt kein Feuer vom Himmel. Weil der Elia hat gesagt, wir beten dort oben und der Gott, der Feuer vom Himmel gibt, das ist der richtige Gott, oder? Dann hat er seinen Altar gebaut und hat gesagt, holt Wasser. Wasser drüber geschüttet. Nochmal, ein drittes Mal. Und dann hat er gebetet. Feuer ist vom Himmel gefallen, hat alles aufgefressen. Das Holz, das Opfertier, das Wasser hat brennt und die Steine. Alles ist verbrannt. Und dann hat das Volk gesagt, der Herr ist Gott, jetzt haben wir es gesehen. Dann hat der Elia gesagt, packt die 450 Baalspropheten, führt sie nach Bach ab, Kidron, und er schlachtete sie da selbst. Eine grausige Geschichte. Nachher hat Isabel gesagt, die Frau von Ahab, vom König damals, sehr gottlose Frau, eine Götzendienerin. Was der Elia mit meinen Propheten hat gemacht, mache ich morgen mit ihm. Und jetzt passiert das, was wir nicht mehr verstehen. Der Elia kommt Angst über. Wieso? Wieso betet er nicht einfach her, lass das Feuer vom Himmel auf diese Welle fallen? Dann ist das Problem gelöst. Nein, er hat Angst. Er springt davon. Wisst ihr, woher er geht? Er geht bis Beersheba. Und von Beersheba, das ist am nördlichen Rand von der Negev-Wüste, läuft er noch eine Tagreise weit in die Wüste rein. Dann findet er einen Ginsterstrauch irgendwo in der Wüste und legt sich drunter und sagt die berühmtesten Worte der Weltgeschichte. Es ist genug. Immanuel, es lenkt. Das ist so berühmt, dass der Johann Sebastian Bach das vertont hat, der Mendelssohn hat es vertont, man kann das überall finden in der Weltgeschichte. Es ist genug. Irgendwo in der Wüste liegt einer am Boden unter einem Ginsterstrauch und hat einen totalen Burnout. Es ist genug. Eine Kennengeschichte, das ist wahnsinnig. Also diese Geschichte, die haut mich um jedes Mal. Er legte sich und schlief ein. Jetzt hat er eine sättige Sache erlebt auf dem Karmel oben. Dann hat er 450 Propheten erschlagen oder erschlagen. Und dann läuft er in die Wüste rein. Natürlich ist er müde. Der ist todmüde. Der ist erledigt. Der ist fertig. Er schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und das, was jetzt steht, haut mich um, oder? Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen, direkt aus der himmlischen Bäckerei, und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, wow, jetzt legte er sich wieder schlafen. Gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, so Elia, jetzt lenkt's aber. Aber nicht so Gott. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und jetzt, er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Es ist noch schwierig, den Horeb auf einer Landkarte zu finden. Man nimmt an, es sei der Berg, wo der Mose die 10 Gebote hat bekommen, Südspitze Sinai-Halbinsel. Wo er überall durchgelaufen ist, für 40 Tage und Nächte zu brauchen, weiss ich nicht. Nehmen wir mal an, ist dort hergegangen, tatsächlich, und das sei jetzt der, die Südspitze Sinai-Halbinsel. Und wisst ihr, was er dort macht, der Elia? Er verkreucht sich in einer Höhle. und sagt, Herr, es bringt nichts, als ich dir diene. Ich bin allein und sie verfolgen mich und trachten mir nach dem Leben. Genau das gleiche Szenario. Das ist ganz verrückt. Und Gott schenkt ihm dort ein ganz besonderes Erlebnis. Er sagt, Elia, komm mal aus der Höhle raus. Und wieder ein Engel, oder? Komm raus, stang auf den Berg. Wisst ihr, was gekommen ist? Ein Sturm. Ein Sturmwind. Aber Gott war nicht im Sturmwind gewesen. Wisst ihr, was nachher gekommen ist? Ein Erdbeben. Das hat ihn gekuddelt, oder? Aber Gott war nicht im Erdbeben gewesen. Und nachher ist Feuer gekommen. Irgendeine Feuerwand und das ist vorbei. Und nachher kam die Stimme eines sanften Säuselns. Ganz sanft. Und da drin war Gott gewesen. Und hat zu einem geredet. Wir sehen manchmal den Gott mit der Keule. Wenn wir nicht folgen, putzt er den Reis. Nein, ist nicht so. Er rührt dich einfach noch einmal an, um dich zu ermutigen. Bei Elia hat es Grund gegeben zum Tadeln. Tadelt ihn niemand. Er hilft ihm einfach. Hilft ihm wieder zu Weg. Und manchmal haben wir das Gefühl, um vor Gott zu erscheinen, muss ich aber die ganz weiße Weste anlegen und die schönste Krawatte und die Lackschüle, oder? Damit es dann geht in seiner Gegenwart. Du darfst so schwach kommen, wie du bist. Auch wenn du versagt hast. Komm und sag ihm's. Und er rührt dich an und stärkt dich. Der Daniel hat nicht versagt. Der Elia hat schon versagt. Er wird nicht tadelt. Beide werden wieder auf ihre Füße gestellt. Und ich wollte eigentlich in meiner Predigt sagen, bei Gott gibt es eben auch eine zweite Chance. Und das stimmt nicht, das ist viel zu wenig. Es ist ja bereits die dritte Berührung für Daniel. Gott gibt dir immer wieder eine Chance. Nicht nur die zweite. Er hilft wieder. Wo der Petrus doch gefragt hat, Herr, wie manchmal muss ich vergeben? 7-mal! Hat er ihm doch gesagt, nein, 70-mal, 7-mal. Mit anderen Worten brauchst du gar nicht zu zählen. Vergib einfach. Und so ist Gott. Wenn wir es ernst meinen, gibt es schon eine Voraussetzung, dass wir es ernst meinen. Wieder der Vers 12 da. Der ist so schön. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Du einfach dein Herz darauf ausrichten, Gott wollen zu verstehen, indem sie das Wort lesest und das daraus nimmst, was du verstehst, und du einfach das umsetzen und du die demütigen vor Gott und sag ihm, wenn es letztes war, was hast du gemacht. Und dann hilft er dir vom ersten Tag an. Es ist wunderschön. Das Zweite, wenn wir beten, dann bewirkt das etwas in den himmlischen Regionen und wir verstehen nichts davon. Und da gibt es jetzt ein paar Versen in diesem Abschnitt, die verstehen wir nicht. Dann sagt ihm entweder der Engel Gabriel oder Christus, aber der Fürst des Königreichs Persien, von mir aus gesehen ist der Gabriel, hat mir 21 Tage lang widerstanden. Achtung, nicht der König von Persien. Es geht nicht um einen Mensch. Der Fürst vom Königreich Persien. Es geht um Engel. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, den kennen wir als Engel, der Engel Michael, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Komisch, hä? Menschen machen Krieg und im Himmel ist Kampf. Eigentlich ist das, was auf der Erde passiert, das Abbild vom geistlichen Kampf im Himmel. Es hat da noch so sättige Versen in diesem Abschnitt. Im Vers 20 und 21 heißt es, nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt schon der Fürst von Griechenland. Wow. Da hat es Engelmächte, die kämpfen. Oder 11,1, auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Da geht der Kampf ab in der geistlichen Welt. Wir wissen, dass es gute Geister gibt, Engel. Wir wissen, dass es böse Geister gibt, Dämonen. Und die kämpfen. Um was? In der Offenbarung lesen wir das irgendwo. Um Leiber und Seelen der Menschen. Um das geht der Kampf. Dämonen und Satan wollen nicht, dass ein Zeugnis von Gott auf dieser Erde besteht. Und darum wird Gottes Volk bekämpft. Schon sein Volk, sein historisches, irdisches Volk, das Volk der Juden, aber auch sein geistliches Volk, das Volk der Christen, das wird bekämpft. Satan wird das gern ausrotten, wenn es möglich wäre. Weil das Zeugnis von Gott sollte nicht bleiben bestehen. Aber Gott lässt ihn nicht einfach gewähren. Seine Engel kämpfen auch. Wir kennen das Wort Schutzengel. Und im Hebräer steht, sie sind, die Engel, oder sind sie nicht alle, dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Das Wort Schutzengel trifft Sache nicht schlecht, allerdings tun wir es manchmal falsch fokussieren. Es geht darum, dass wir Beistand haben in unserem Glaubenskampf. Nicht, dass es nichts passiert auf der Skipiste. Weil für das hat uns Gott den Kopf gegeben. Ich kann mir selber überlegen, wie schnell darf ich fahren, dass ich es noch im Griff habe. Und für anderes müssen wir wirklich unseren eigenen Kopf brauchen, für uns vor Gefahren zu bewahren. Aber im Glaubensleben will uns Gott helfen. Wir haben dienstbare Geister, die uns beistehen. Interessant scheint, dass die zugeordnet sind. Der Engel Michael, der scheint am Volk der Juden zugeordnet zu sein. Es steht da, es ist euer Fürst Michael, also der von den Juden. Im Kapitel 12,1 steht dann ja, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Daniel, sein Volk, das sind die Juden. Es scheint auch, dass Dämonen zugeordnet sind, der eine der Perser, der andere der Griechen. Aber über das wollen wir jetzt nicht lang diskutieren. Mehr wissen wir gar nicht. Aber es gibt einen Kampf. Und die Frage ist doch viel mehr, wie können wir in diesem Kampf bestehen? Und was ist es überhaupt für einen Kampf? Eben, es ist der Gebetskampf. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ich denke, wir kennen das Kapitel, Epheser 6, die Waffenrüstung, da rede ich nicht heute drüber. Aber es ist sehr wichtig, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen. Leset es noch in Epheser 6. Es ist interessant, was alles drinnen vorkommt. Aber es gibt auch keinen anderen Weg, weder das Gebet, um Gottes Arm zu bewegen. Er will, dass wir beten. Fragt mich nicht, warum. Er wüsste irgendwie besser, was zu machen wäre, selber. Da wäre überhaupt nicht darauf angewiesen, dass wir beten. Um das geht es nicht, dass er darauf angewiesen wäre. Wir sind auf ihn angewiesen, nicht er auf uns. Und irgendwie schenkt er uns Gnade an dem ganzen Zeug, was da passiert, auf dieser Erde beteiligt zu sein. Wir können beten dafür. Füreinander, zuallererst für die Hausgenossen Gottes steht, für die Gläubigen, auch für die Ungläubigen. Wir sollen beten, ist so wichtig. Und darum sind wir auch im Gebet so stark angegriffen, oder? Schwierig, eine Minute lang zu beten, ohne an etwas anderes zu denken. Ich glaube, der Martin hat die Geschichte erzählt von Jesu, oder? Oder einer gesagt hat, wenn eine Minute lang kannst beten, ohne an etwas anderes zu denken, kannst du den Esel haben. Hat der andere angefangen, nach 30 Sekunden hat er gesagt, mit dem Sattel. Beten. Jetzt bin ich wieder beim Vers 12, oder? Vom ersten Tag an, wo du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bekomme, weil du betet hast. Wenn wir beten, greift Gott ein. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das steht im Jakobus 5,16 im Zusammenhang mit dem Elia, wo wir etwas davon gehört haben. Und der Daniel hat ernstlich gebetet. 3 Wochen lang auf viel Nahrung verzichten, das ist ernstlich. Dem war es ernst gewesen. Wirklich. Er hat sich das in seinem Herz vorgenommen. Und interessant ist, dass das uns ins erste Kapitel vom Daniel-Buch zurückkatapultiert, da hier. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs nicht zu verunreinigen. Ich will mit meinem Gott leben. Das hat er sich vorgenommen. Und das wollen wir uns vornehmen. Und wenn wir mit Gott leben wollen, dann beten wir auch. Weil wir wissen, dass wir allein gar nichts können. Weil gegen diese Macht hier, die Weltbeherrscher der Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, haben wir keinen Stich. Da können wir nur durch das Gebet Schutz haben und durch das Wirken Gottes bestehen gegen diese Sachen. Schaut, es kommt nicht darauf an, dass wir perfekt sind, für das Gott uns hilft. Wenn wir warten, dass wir perfekt sind, dann müssen wir warten bis in die Ewigkeit. Vorher sind wir es nicht. Aber wir dürfen beten in Stunden, wo dunkel sind, sogar in Stunden vom Versagen, aber auch in Stunden, wo wir stark sind. Dann sollen wir beten. Es ist ja immer schwierig. Entweder beten wir irgendwie für etwas oder wir haben eine grosse Not. Und wenn es ganz gut geht, dann beten wir relativ oberflächlich. Und mir geht es ein bisschen so. Und dann muss ich mich zusammennehmen, dass es nicht oberflächlich bleibt, wenn es einem gut geht. Das geht ja. Dann ist man gar nicht so in dieser Stimmung, um wirklich tief zu beten. Und da muss man auch kämpfen drum. Was mir schön dünkt, wie Gott seine Betendiener, der Daniel und der Elia, die wir heute von ihnen hören, einfach wirklich wieder auf ihre Füße stellt. Wenn wir im Moment das Gefühl haben, wir seien stark und wir stehen nicht gut, dann gratuliere ich euch, das ist möglich, das ist gut. Wir müssen auch nicht so demütig sein, dass wir jedes Mal sagen, ich bin ein Versager. Das hat auch keinen Sinn. Wir dürfen uns freuen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir für eine Prüfung gebetet haben, wir haben sie bestanden, es geht gut weiter. Oder jetzt habe ich für einen Chef gebetet und jetzt ist er angenehmer geworden, die Zusammenarbeit ist besser. Irgendwie, wenn wir Gebetserhörungen erleben, freuen wir uns doch dran, ist gut. Aber vergessen wir nie, ich muss mich auf Gott verlassen, ich kann nicht auf meine Kraft, es geht nicht. Ich brauche Gottes Hilfe. Und wenn wir schwach sind, wenn wir uns mal schwach fühlen, dann müssen wir uns nicht labodigen. Dann müssen wir nicht meinen, jetzt darf ich nicht beten. So einem wie mir hilft ja Gott eh nicht. Ich habe es nicht verdient. Denn wir haben es nie verdient. Und Gott hilft gleich. Er ist da und will uns wieder zweghelfen. Im wahrsten Sinn vom Wort auf Füße stellen, wie er da der Daniel auch wieder auf Füße gestellt hat. Und er macht das eigentlich auf eine ganz schöne Art. Im Vers 11 lesen wir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein. Das ist eine ganz klare Aufforderung, oder? Und die möchte ich uns so ein bisschen als Herausforderung herrufen. Achte auf die Worte. Auf das Wort von Gott, achte auf das. Wart nicht auf Visionen. Wart nicht auf Träume, wart nicht auf, weiss nicht was für Stimmen oder Eingebungen, lest das Wort. Und Gott wird durchs Wort zu dir reden. Er kann das auch Tag. Dass das Wort uns berührt. Irgendeiner von diesen Versen da, eben, von dem Tag, vom ersten Tag an, sind deine Worte erhört worden. Das berührt schon. Das kann dir Mut machen, für lang. Gott redet durch sein Wort und gewisse Verse treffen uns in gewissen Situationen. Dann können wir sagen, da hat Gott zu mir geredet. Ich will auf sein Wort achten und nimm deine Stellung ein. Bist nicht schüch. Da muss ich lernen. Menschenfurcht, das kenne ich. Das ist komisch. He? Menschenfurcht. Nimm deine Stellung ein, sag doch, was glaubst und stand gerade her und das glaube ich und das ist es. Das ist gar nicht immer so einfach. He? Ich kann mich besinnen, vielleicht vor langen Jahren auch schon erzählt, dass ich als Lehrer noch im Lehrerzimmer bin gesessen und dann ist die Diskussion völlig ausgeartet in ein dummes Gebiet hinein. Und nachher hat man sich so ein bisschen komisch angegrinset. Und dann hat die Kollegin gesagt, Röbi, jetzt sollst du etwas sagen. Und ich wusste, er ist gläubig, er ist ein Christ, das hat ihn jetzt gestört, jetzt sollte er etwas sagen. Nimm deine Stellung ein. Lieber, bevor es dir jemand sagt. Das ist gäbiger. Ja, manchmal sind wir so, oder? Achte auf die Worte, nimm deine Stellung ein. Und ich finde es schön, es ist in diesem Kapitel von den Berührungen. Es ist nicht ein Tattoo. Hey, jetzt stang endlich gerade her noch sechsmal. Nein, achte auf meine Worte und nimm deine Stellung ein. Ich bin bieder. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht, ich bin gekommen um deiner Worte willen. Das ist verrückt. Um deiner Worte willen. Schon gewusst, das Gebet so viel bewirkt. Und ich sage euch etwas. Kein Gebet ist je verloren. Kein. Einer hat mal gesagt, manchmal ist es, als ob Gott ein bisschen warten würde. Und da ist so ein bisschen wie ein Staudamm. Und deine Gebete sammelt er da hinten dran. Und irgendwann ist die Zeit einfach da. Und dann öffnet er die Schleuse. Dann kommt es. Und dann ist es gut. Kein Gebet ist je verloren. Wir sehen es vielleicht anders oder wir sehen es gar nie, aber Gott wirkt. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark. Ja, sei stark. Das sagt er ihm zweimal. Und er sagt es an einem 90-Jährigen. Da merken wir schon, was für eine Kraft es geht. Die geistliche Kraft, sei stark. Und Daniel, der ist doch ein Glaubensriss. Er hat so nötig gehabt. Sei stark. Ja, sei stark. Im Epheser, gerade bevor der Waffenrüstung da, steht nachher, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das wird uns auch gesagt im Neuen Testament. Wir sollen und wir dürfen stark sein. Das ist das Ziel der Berührungen Gottes, uns auf unsere Füße zu stellen, dass wir wieder stark sind und wieder trauen, vorwärts zu gehen. Und mit dem möchte ich schließen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Ich tue noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der uns stärkt. Der uns berührt, wenn wir es nötig haben. Durch dein Wort, du kannst zu unseren Herzen reden. Kannst uns den Frieden wieder schenken, wenn wir ihn verloren haben zwischen ihnen. Du kannst uns Zweifel zerstreuen, dass sie weggehen und wir wieder einfach mit Freude auf dich schauen. Herr, schenk, dass wir einfach unsere Herzen darauf auszurichten, dich zu hören, auf dich zu hören und uns zu demütigen vor dir. Du wirst uns weiterhelfen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du weisst, wer heute Morgen Berührungen braucht von dir. Du weisst in dieser Woche, was auf uns zukommt. Danke, dass du mit uns bist und dass du bereit bist, uns auf unsere Füße zu stellen. Dass wir unsere Stellung dürfen einnehmen dürfen, wenn wir auf deine Worte achten. Und dass wir dürfen stark sein und vorangehen im Leben mit dir. Hab Dank dafür. Amen.